herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Es gibt mal wieder eine Interviewfolge auf dem Mensch-Technik-Podcast. Ich hatte das große Vergnügen und das große Privileg, Dr. Rüdiger Heimgärtner zu interviewen. Rüdiger und ich, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Er ist im Bereich Usability, User Experience unterwegs, mit einem ganz besonderen Fokus im Bereich interkulturelle Usability. Das heißt also all die Themen darum, wie unterscheidet sich denn der Umgang mit Technologien in verschiedenen Kulturen? Wie unterscheiden sich Chinesen und Amerikaner und wie unterscheiden sich Europäer und Italiener? Und Rüdiger stand mir Rede und Antwort in einem sehr, sehr intensiven und sehr, sehr langen Interview. Er hat ein Buch zu dieser Thematik geschrieben. Dieses Buch heißt Interkulturelles User Interface Design. Es ist das Standardwerk zur Thematik. Ich kenne kein anderes Buch, was auch nur annähernd so gut, so detailliert, so wissenschaftlich fundiert die Thematik interkulturelles User Interface Design darstellt. Und es gibt, wie ich jetzt erfahren habe, auch eine englische Version davon. Also dieses Buch ist auch für Hörer zugänglich, die des Deutschen nicht 100% mächtig sind. Von daher, ja, für jeden eigentlich, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, ein absolutes Muss, da reinzuschauen. Es ist mächtig, es ist komplex, es ist nicht ganz einfach, aber die Thematik interkulturelle Usability ist auch kein einfaches Thema. Wir haben das Ganze analysiert, ventiliert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon seit vielen, vielen Wochen freue. Wir haben ein bisschen unsere Termine hin und her geschoben, wer jetzt wann wie was kann. Ich freue mich, Rüdiger Heimgärtner im Interview zu haben. Rüdiger kenne ich seit, wie viele Jahre sind es? 12 Jahre? 15 Jahre in der Größenordnung?
Ich glaube 2003, ja.
Ja, so in der Größenordnung haben wir uns kennengelernt. Und wir teilen die Vorliebe für Themen wie Usability, HMI, für das Thema Automotive. Wobei Rüdiger noch einen ganz speziellen Aspekt, der bei mir immer so nebenbei eine Rolle spielt, das ist sein Hauptfokus. Es geht um das Thema interkulturelle Usability. Was es genau ist, was sich dahinter verbirgt, wenn wir in den nächsten Minuten intensiver miteinander diskutieren. Rüdiger, herzlichen Dank, dass du da bist und ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich auch gefreut, dass es jetzt klappt, nach einigen Terminanpassungen. Und ich bin wirklich geehrt, weil erstens, wie du gesagt hast, wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind im gleichen Bereich sozusagen unterwegs gewesen, da 2003 und immer noch unterwegs im interkulturellen Bereich Richtung User Interfaces. Und von daher freut es mich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast.
Ja, sehr gerne. Und ich denke, dass du auch wirklich eine Menge Content liefern kannst, dass du eine Menge Dinge weißt, die du dann auch meinen Zuhörern gerne mitteilen wirst. Wir haben schon erwähnt, du beschäftigst dich mit dem Thema interkulturelle Usability. Was ist das?
Ja, interkulturelle Usability ist sozusagen eine Verlängerung der normalen Usability. Was ist Usability? Usability beschäftigt sich mit der Gebrauchstauglichkeit von Geräten, von Gegenständen, aber insbesondere von Geräten, die elektronischer Art sind, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle beinhalten. Also Usability bezeichnet sozusagen die Güte des Umgangs eines Benutzers mit einem Gerät. Und oft ist das Gerät ein Computer oder eine Maschine mit Bedieneinheiten, mit Bedienknöpfen. Und diese Interaktion muss sozusagen passen und gut sein, damit der Benutzer zufrieden ist mit dem Umgang des Gerätes und mit dem Gerät selber. Und interkulturelle Usability bezeichnet dann das Ausmaß letztendlich der Effizienz, Effektivität und Zufriedenstellung des Benutzers im Umgang mit diesem interaktiven System im interkulturellen oder im kulturellen Kontext.
Gut, kultureller Kontext hast du jetzt schon erwähnt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Themen zu sagen. Was sind denn so typische kulturelle Determinanten? Was sind denn so Dinge, die jetzt, ja, Kulturen, und wir reden ja in dem Fall meistens von Kulturen, die an Orte gebunden sind, also so die asiatische Kultur gegen die amerikanische Kultur, gegen die europäische Kultur. Was sind denn da so die Kerndeterminanten, die jetzt dann Einfluss auf Usability haben?
Ja, also insbesondere der Umgang praktisch der Benutzer mit dem Gerät ist ja verschieden aufgrund der kulturellen Prägung der Benutzer. Die Benutzer sind aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen, beispielsweise eben USA, China oder jetzt Deutschland, wie du angesprochen hast. Und diese kulturelle Prägung, die ja praktisch in der im Kindesalter schon erfolgt, führt dazu, dass der Umgang mit interaktiven Systemen über die Lebenszeit sozusagen hinweg immer diese kulturelle Prägung erfährt. Insbesondere ist das der Fall auch in Situationen, in Gefahrensituationen, weil du die ursprüngliche kulturelle Prägung durchschlägt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mixer bediene oder eine Maschine in einem Produktionsbetrieb beispielsweise, und es passiert irgendwas, irgendein Gefahrenpotenzial, eine gefährliche Situation entsteht, dann wird meine ursprüngliche Prägung, kulturelle Prägung durchschlagen und ich werde so reagieren, wie ich es in meiner Kindheit gelernt habe. Und wenn dann das entsprechende System, also das entsprechende interaktive System nicht so gestaltet ist, dass ich es mit meiner kulturellen Prägung ordnungsgemäß bedienen kann, dann kann es zum Beispiel zu Schäden führen, also zu Verletzungen führen vielleicht oder einfach zu falschen Interaktionen und dementsprechend falschen Reaktionen des Geräts. Und um das zu verhindern, versucht man eben, diese kulturellen Aspekte, kulturelle Prägung bei der Entwicklung dieser Geräte zu berücksichtigen. Und es gibt da verschiedenste Aspekte, die man da berücksichtigen kann. Also unterschiedliche Rituale, praktisch Regeln, Sprache. Ist klar, es muss natürlich anders beschriftet sein, wenn man ein Gerät in seiner ursprünglichen Sprache bedienen möchte, muss es entsprechend beschriftet sein. Oder auch soziale Verhaltensweisen, die ich gelernt habe, führen dazu, dass eben die Interaktionen mit dem System unterschiedlich sind. Es gibt auch unterschiedliche Regeln und Vorschriften in den entsprechenden Ländern, die dazu führen, dass die Interaktion entsprechend angepasst werden muss, und auch unterschiedliche Werte und Normen, die dazu beitragen.
Du hast es schon so ein bisschen angerissen. Vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Richtung, warum ist dieses Thema, das Thema interkulturelle Usability, so wichtig, dass man da einen solch tiefen Fokus drauf setzen sollte, wie du das tust?
Das ist den Usability-Experten in der heutigen Zeit oft noch nicht ganz klar, dass der kulturelle Unterschied eben eine Rolle spielt. Also wenn man es anders wendet, dann ist es so, dass die Usability-Experten ganz genau wissen, was der Nutzungskontext ist, wie der Nutzungskontext beschrieben werden muss, um daraus die entsprechenden Anforderungen für das interaktive System abzuleiten. Das wissen sie, und und den berücksichtigen diese Usability-Experten auch, aber da sie sozusagen ja nicht alle Kulturen oder alle kulturellen Unterschiede kennen, ist es schwierig, sozusagen Sensitivität zu entwickeln, welche kulturellen Aspekte hier reinspielen könnten. Also man geht normalerweise nicht davon aus, dass wenn ich jetzt ein Gerät nach China exportieren möchte, beispielsweise ein Navigationssystem oder dergleichen, dass ich dann weiß der Usability-Experte normalerweise nicht, wie unterschiedlich diese chinesische Kultur sich auswirkt auf diese Bedienung des Gerätes. Und deshalb ist es so wichtig, diesen kulturellen Kontext zu berücksichtigen bei der Entwicklung und externe Experten auch hinzuzuziehen, die eben sich mit dieser Kultur auskennen. Das ist praktisch so der Hintergrund, warum praktisch diese interkulturelle Usability heutzutage so eine große Rolle spielt. Und da geht es halt auch darum, dass man dann entsprechend für die Aufgabenerledigung des Systems beispielsweise diese kulturellen Aspekte mit ins Boot holt. Aber man muss halt wissen, welche Aspekte das sind. Und das ist üblicherweise nicht so. Wir sind ja, wenn man das jetzt so anschaut, wir sind ja in unserer eigenen Kultur sozusagen verhaftet. Also das heißt, wir haben eine bestimmte kulturelle Prägung. Und in dieser kulturellen Denkweise befinden wir uns und nach der handeln wir. Und es ist natürlich schwierig sozusagen, dann ein Gerät beispielsweise für eine andere Kultur zu entwickeln, wenn ich diese Kultur nicht kenne. Und deshalb ist es so wichtig, eben diese anderen Kulturen einerseits kennenzulernen, also die Aspekte kennenzulernen, oder eben mit den Kulturen zusammenarbeiten, also mit internationalen Usability-Experten dann zusammenzuarbeiten, um diese Aspekte berücksichtigen zu können.
Mhm, ja, also das finde ich ja eben auch eines der spannenden Dinge an der ganzen interkulturellen Thematik, dass der Kultur immer eine Gruppendefinition ist. Es gibt ja sehr viele Menschen, die dann einer Kultur angehören und die dann gewisse Gemeinsamkeiten haben. Und diese werden dann wiederum ja in Differenzierung zu den anderen, zu einer anderen Kultur verstanden, definiert oder auch häufig wahrgenommen. Also ich liebe das ja auch immer im Ausland unterwegs zu sein, weil ich dann ständig auf meine eigenen kulturellen Stereotype zurückgeworfen werde, wenn die sich da nicht ordentlich anstellen oder wenn man das jetzt nicht ordentlich entziffern kann oder wenn der jetzt so komisch guckt, wenn ich mit ihm redet. Es sind ja so Themen, über die man dann stolpert und an denen man dann auch seine eigene kulturelle Prägung sehr wunderbar spiegeln und wahrnehmen kann auch.
Ja, genau. Also ja. Das ist auch so ein wichtiger Punkt eben, was die Stereotype und die Unterschiede angeht. Wenn man sozusagen immer in seinem Kulturkreis sich bewegt, dann hat man diese Berührungspunkte relativ wenig. Und wenn man unterwegs ist, du bist ja auch sehr viel unterwegs, dann lernt man das eben kennen und weiß genau, auch an der Stelle muss ich mal ein bisschen aufpassen oder vielleicht tiefer gehen. Und auch wird man auch ein bisschen sensitiver. Also das heißt, also interkultureller Usability Engineer, der muss auch die Fähigkeit haben, empathisch zu sein beispielsweise oder und auch die Awareness haben und die Sensitivität haben, dass es auch noch andere Kulturen gibt. Also praktisch diesen Ethno-Relativismus eigentlich leben. Ja. Also sagen, okay, nicht nur eine Kultur ist der zentrale Punkt der Welt, sondern es gibt auch andere Kulturen, die muss ich berücksichtigen und der muss offen sein sozusagen für die anderen Kulturen. Und das geht halt natürlich durch verschiedenste Möglichkeiten, durch verschiedenste Mittel. Einerseits durch zum Beispiel ganz einfach kulturelle, interkulturelle Ausbildung. Kurse besuchen, einfach Do's und Downs lernen beispielsweise oder eben dann ganz professionell letztendlich dann im Ausland dann also Assessments Training zu machen beispielsweise oder Vorbereitungstrainings für Ausland und so weiter und diese dann umzusetzen. Und mit der Zeit wird man dann eben gemäß Bennetts praktisch kulturelle Sensitivitäts Modell, wird man dann eben eher von dem auf seine eigene Kultur zentrierten Vorstellungen hinkommen zu diesem Ethnorelativismus und wird andere Kulturen mit ins Boot nehmen. Bis hin zur Adaptivität und zur Integration in die andere Kultur. Das ist natürlich ein weiter Schritt, aber der Usability Engineer, wenn der sozusagen einfach offen ist für andere Kulturen und sich darauf einlässt und merkt, es gibt Unterschiede und diese einfach versucht, durch Forschung, durch empirische Studien und so weiter zu erheben und zu berücksichtigen, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Ja, du hast gerade erwähnt, dass man auch ein gewisses Wissen für aufbauen muss, dass man sich da auf andere Kulturen einlassen muss. Das ist einfach ja das Thema Wissen, indem wir also Bewusstsein haben, das Wissen aufbauen, entsprechend handeln. Mhm. Und du hast aus meiner Sicht das eine große Buch geschrieben zum Thema interkulturelle Usability. Habe jetzt auch von dir erfahren dürfen, neulich mal in einem ganz anderen Kontext, dass es das inzwischen auch in Englisch gibt. Das heißt, das Buch ist also auch interkulturell jetzt. Erzähl uns mal über dieses Buch. Warum hast du es geschrieben? Was steht da drinne? Was ist dein Ziel gewesen, dein Motivator? Es ist ja doch ein extrem mächtiges Werk geworden und es ist sehr, sehr vollständig. Und ich kann es meinen Hörern auch nur sehr, sehr warm ans Herz legen. Also jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, das Buch vom Rüdiger ist definitiv das Buch zum Thema Interkulturelle Usability. Nimm uns mal ein Stückchen mit rein. Worum geht's? Warum hast du es geschrieben? Was war deine Motivation? Was steckt so dahinter?
Ja, das ist eigentlich die Verlängerung dessen, was wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich eben auch diese Awareness zu schaffen für die Usability Engineers. Die Zielgruppe dieses Buches sind eben Usability Engineers, UX Designer, Produktmanager und auch Verkäufer teilweise, zumindest dem ersten Teil des Buches, wo es darum geht, diesen kulturellen Hintergrund ein bisschen kennenzulernen. Also ich habe eine schöne Pyramide hier für verwendet, die sozusagen aufzeigt, wie man zu erfolgreichem interkulturellen User Interface Design kommt. Es geht da los bei interkultureller Kompetenz, Prozessmanagement, Software Engineering, Usability Engineering und dann im interkulturellen User Interface Engineering sozusagen im eigentlichen Sinne. Und alle diese Teile müssen aneinander greifen und jeder, der da in diesen der Pyramide mit beteiligt ist, an Stakeholdern eben, findet hier Wissen, das er anwenden kann. Und das Buch fasst sozusagen den Literaturstand zusammen, der in den letzten 10 bis 20 Jahren sich aufgetan hat in diesem Bereich. Das Thema IUID selber gibt es seit 1990 ungefähr, hat sich aber erst in den 2000er Jahren und nach 2010 so richtig exponentiell weiterentwickelt, weil eben durch die Globalisierung klar wurde, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Da es aber keine Zusammenfassung gegeben hat, habe ich mir gedacht, ich sammle mal diese Informationen in diesem Buch. Deswegen freut es mich unbändig, dass du das jetzt angesprochen hast, dass das die Leute doch mal lesen sollten. In diesem Buch werden praktisch dann diese Pyramide, die einzelnen Teile dieser Pyramide im Detail erläutert und führen praktisch dazu, dass alle, die das lesen, dann einen Überblick haben, was notwendig ist, wenn man Produkte für kulturelle Kontexte entwickeln möchte, insbesondere User Interfaces.
Okay, gut. Ich werde es in den Shownotes auch verlinken, nochmal das Buch, dass die Leute auch sehr einfach darauf zugreifen können. Also meine Empfehlung ist es, da sehr genau reinzuschauen, wenn man in diesen internationalen Bereichen, im interkulturellen Bereich unterwegs ist. Nochmal eine weitere Frage in diese Richtung. Was sind denn aus deiner Sicht die aktuell brennenden Themen bei der interkulturellen Usability? Was sind so die Sachen, die wirklich hot sind im Moment? Womit beschäftigst du dich gerade?
Ja, das, was momentan am brennendsten ist, sind die Fragen, die eigentlich schon seit 20 Jahren brennend sind. Nämlich immer wieder das Gleiche, weil die Forschung da noch nicht so weit ist, zwar fortschreitet, aber immer noch nicht so ganz so weit ist, um Designempfehlungen konkret zu geben für Industrie. Also zum Beispiel Interface Designer oder UXler oder Usability Engineers kommen auf mich zu und sagen, ich möchte jetzt mein Produkt für dies und das Land X oder Y entwerfen oder dort vertreiben, was muss ich tun? Die Frage stellt sich immer wieder und wird dann nicht erwartet, dass man sagt, ja gut, lies mal erstmal ein Buch, schau mal da rein, da steht viel drin, informier dich, mach dir mal schlau, was da dahinter steckt, sondern sie wollen ganz konkrete Anweisungen und Designempfehlungen. Was muss ich jetzt umstellen? Wie muss die Farbe umgestellt werden? Wie müssen die Bilder ausschauen? Welche Icons darf ich verwenden? Wie muss die Interaktion aufgebaut sein? Wie ist das Layout aufzubauen? Welche Widgets gibt es? Und so weiter und so weiter. Also das sind sehr, sehr konkrete Fragen, die aber natürlich nur zum Teil aus der Forschung bisher beantwortet wurden, weil diese Forschungsergebnisse, die es gibt, sich hauptsächlich auf bestimmte Domains beschränken und auch auf bestimmte Use Cases. Und ich kann nicht einen Use Case oder die Empfehlung für einen Use Case in eine bestimmte Kultur einfach auf die andere übertragen, das geht nicht. Das heißt, ich muss dann zusätzlich weitere Forschung betreiben, um das machen zu können, oder ich muss sogar mir Modelle überlegen. Und das ist das momentan brennendste Thema. Die letzten Aufträge, die reingekommen sind, beziehen sich auf ein generelles Modell für die Ableitung von Empfehlungen für bestimmte Use Cases für einen bestimmten kulturellen Kontext. Also das ist so das brennendste Thema, das überhaupt vorhanden ist, um hier Zeit zu sparen, um auch diese Forschungsleistungen dann letztendlich zu reduzieren, weil es kostet natürlich Geld, wenn ich dann in das Land gehen muss, Usability-Tests machen muss und vor Ort sozusagen mit den entsprechenden repräsentativen Benutzern, die ja dann eben die entsprechenden entsprechenden Kulturen sind, durchführen muss. Und das ist natürlich sehr teuer. Wenn ich ein Modell hätte, bei dem ich sozusagen den Use Case reingebe, sage, auf welche Kultur ich das anwenden möchte und dann auf den Knopf drücke und eine Empfehlung hätte, dann wäre es sehr günstig. Und das sucht jeder und das ist das brennendste Thema. Mhm. Also aus der Industrie heraus. In der Forschung gibt es noch andere brennende Themen, aber ich denke mal, das war die Frage, oder?
Ja, also so war die Frage gemeint und du hast für mich auf eine sehr spannende Art und Weise beantwortet oder mir eine Antwort gegeben, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Okay. Kann so ein Modell, so ein mechanistisches Modell dann eigentlich in dieser komplexen Welt funktionieren?
Schwierige Frage, weil sich Kultur natürlich weiterentwickelt. Also das ist ja Orientierungssystem. Kultur ist ja Orientierungssystem einer bestimmten Gruppe in der da sich diese Orientierungssysteme natürlich weiter verändern, muss man die Modelle dann entsprechend anpassen. Allerdings hat man einen Vorteil: es gibt ganz grundsätzliche Verhaltensmuster in jeder Kultur, die sich über die Jahrzehnte, Jahrtausende teilweise überliefert haben und relativ unverändert sind. Also ganz, ganz, ganz starke Denkmuster, die die kognitiven Aktivitäten eines Menschen sozusagen steuern, die sind ganz tief verwurzelt so in dieser Kognition, in unserem Gehirn praktisch. Und die schlagen immer wieder durch. Beispiel, wenn man nimmt, chinesische Kultur geht, man spricht ja von Kollektivismus oder von beziehungsorientierten Dasein bei chinesischen Menschen im Vergleich zu zum Beispiel USA oder Deutschland. Das ist jetzt auf nationaler Ebene natürlich, aber da lässt sich leicht jetzt erläutern. Die sind eher so individualistisch geprägt. Also sprich, die Ziele des Einzelnen stehen über den Zielen der gesamten Gesellschaft beispielsweise. Und diese Prägung führt halt dazu, dass dann entsprechend lang- oder grundlegende Verhaltensmuster auch hinsichtlich Mensch-Maschine-Interaktion gleich bleiben, auch über die Zeit hinweg. Also es wird nicht so sein, dass sich von heute auf morgen dann China in eine individualistische Gesellschaft entwickelt, wobei durch vielleicht diese momentane, sagen wir mal, teilweise schon Marktführerschaft von chinesischen Wirtschaftsanteilen oder so, das sich natürlich ändern kann, möglicherweise. Aber dennoch gibt es beispielsweise auch in Überlieferungen, Traditionen wie zum Beispiel die Höflichkeit in China, die ganz eine große Rolle spielt, oder die Gesichtswahrung beispielsweise, die wird sich dennoch nicht so schnell ändern. Also auch wenn die vielleicht ein bisschen neuzeitlicher denken, die chinesischen Leute natürlich heute, weil sie ja also Technologieführer werden mittlerweile und so weiter. Automotive-Kontext beispielsweise haben sie ja einen sehr großen Automotive-Anteil jetzt, Automobilanteil weltweit. Und aber diese grundsätzlichen Prägungen werden sich so schnell nicht ändern. Das heißt, diese Werte, die Kulturen aufweisen, Werte, Überzeugungen und die grundsätzlichen Prägungen steuern sozusagen dieses Verhalten hinsichtlich des Umgangs mit technischen Mitteln oder mit interaktiven Systemen beispielsweise. Und das verändert sich so schnell nicht. Und deswegen sind diese Modelle relativ stabil, denke ich.
Machen wir es mal konkret. Also ich habe jetzt eine Navigation. Die habe ich hier in HMI für eine Autonavigation. Wir wissen, hohe komplexe Funktionalität auf dem Dashboard. Autofahren, eine kognitiv sehr, sehr anstrengende Tätigkeit. Ich muss gucken, ich muss handeln, ich muss entscheiden. Ich brauche ein gewisses Wissen. Wenn ich da so eine Nebenaufgabe habe, wie jetzt eben eine Karte zu lesen oder Navigationsempfehlungen zu verstehen oder auch sogar dann halt die Ziele einzuprogrammieren. Was sind denn so mal Parameter, wo ich jetzt hingreife, wenn ich hier so ein HMI von Deutschland nach China transferieren möchte?
Es geht ganz konkret bei der Architektur los, beziehungsweise in der Architektur verstecken sich sehr viele Elemente. Und diese Elemente, die angepasst werden sollen, sind zum einen visuell, also sichtbar, oder auch unsichtbar. Die sichtbaren Anteile sind jene, die ich vorhin schon kurz angerissen habe, nämlich beispielsweise Farben oder die sich verändern. Das Outfit, die Darstellung dieser Widgets, dieser Interaktionselemente, die können zum Beispiel unterschiedliche Positionen haben auf dem, je nachdem, Display, Bildschirm, im Automotive-Kontext haben wir es im Cockpit und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass eben das prominenteste Beispiel ist einfach Lenkradsystem. Ja. Das Lenkradsystem ist mal links, mal rechts oder so. Solche Dinge, die sind halt eher haptisch orientiert und motorisch motiviert. Aber auch die Anzeigen beispielsweise arabisch von links nach rechts, beispielsweise die Leserichtung, entsprechend müssen natürlich diese Dinge auch im Automotive-Kontext berücksichtigt werden. Dann gibt es die verschiedenen Interaktionsmittel, beispielsweise hat man im Center Stack ein iDrive beispielsweise, oder verwendet man Touchscreen. Also haben wir eine direkte Steuerung mit dem Gerät, direkte Berührung mit dem Touchscreen beispielsweise, oder eben indirekt über zusätzliche Steuermittel wie iDrive, also zusätzliche Drehrücksteller beispielsweise. Das ist auch kulturell unterschiedlich. Das ist zum Beispiel auch auf eine Arbeit von dir zurückgegangen, weiß ich noch, 2003. Deswegen kann ich mich jetzt so gut erinnern an dieses Thema. Und aber es sind natürlich auch, wie ich schon angesprochen habe, mehr auch diese Interaktionsunterschiede. Also beispielsweise die Sachen, die man jetzt nicht so sieht, ja, auf den ersten Blick, die unsichtbar sind, aber dennoch vorhanden. Beispielsweise die Informationsdichte oder die Informationsfrequenz, also wie häufig jemand auf dem Display Informationen erwartet oder wie häufig oder wie schnell jemand mit diesem Medium oder dem interaktiven System oder mit dem Cockpit beispielsweise eben interagiert. Wie häufig, wie oft, das sieht man auf den ersten Blick nicht, das muss man messen. Und da wird es schon schwierig, weil alles, was man messen muss, nicht auf den ersten Blick sieht, das ignoriert man oft. Und das ist aber genau das, was sozusagen auch die UX ein bisschen ausmacht und ein bisschen in die Richtung geht, wie empfindet der Benutzer das User Interface.
Ja, also gerade das mit der Informationsdichte habe ich in meinen Projekten auch mal wieder festgestellt. Ich habe das Gefühl, als ob Menschen in Asien deutlich höhere Informationsdichten einerseits verarbeiten können, aber auch erwarten in solchen HMI-Lösungen. Ich habe es immer darauf zurückgeführt, dass die Schrift ja deutlich kondensierter ist. Also wir haben ja relativ lange Worte, gerade im Deutschen, um eine Bedeutung zu haben. Wir brauchen relativ viele Zeichen, um eine gewisse Geschichte zu erzählen oder eine Information zu transferieren. Das ist ja im Chinesischen oder auch im Koreanischen, im Japanischen deutlich anders.
Ja, genau. Dazu machen wir momentan auch eine Studie bzw. ein Forschungsprojekt, weil wir wissen wollten, ob das genau daran liegt, dass die Sprachen schon mal unterschiedlich sind und dann noch die Denkweise. Sprache und Denken ist ja sehr eng verknüpft. Und wenn ich sehr viele Zeichen habe, dann kann ich ja sehr viel wahrnehmen letztendlich und dann erwarte ich vielleicht auch mehr Zeichen oder mehr Informationen. Ein weiterer Grund für diese hohe Informationsdichte in China könnte sein, muss ich jetzt auch noch rausstellen, die Tatsache, dass sie mehr Informationen brauchen, weil sie mehr Informationen oder mehr eine höhere Dichte auch in der Umgebung haben. Also beispielsweise gerade im Verkehr. Im Verkehr ist es ja so, dass wenn man Deutschland und China vergleicht, dann haben Berlin ist die größte Stadt in Deutschland, richtig? Für Chinesen ist es sozusagen eine Kleinstadt von der Größe her. Und entsprechend kann man sich dann vorstellen, dass diese Dichte des Verkehrs, im Verkehrsdichte entsprechend höher ist, wesentlich mehr Autos, wesentlich mehr Fußgänger. Wenn man also sich in China bewegt auf einer Kreuzung, dann wird man als Deutscher oder Europäer oder so westlich Denkender eigentlich völlig erschlagen, weil man überhaupt nicht weiß, wo man zuerst hinschauen muss, weil so viel Getummel ist und sich überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Das Problem haben die Chinesen natürlich auch. Aber sie möchten eben deshalb mehr Informationen und weil sie eben, wie du gesagt hast, mit mehr Informationen umgehen können, mit den Sprachen bildlich und so weiter. Das ist übrigens üblich auch psychologisch begründet oder mit der Icon-based basierten Sprache begründet. Können die und wollen die auch mehr Informationen haben? Die brauchen die unbedingt. Wir bräuchten die auch. Wir als Deutsche im Straßenverkehr in China, bloß wir würden uns komplett verirren und beziehungsweise wir werden vollkommen überfordert, während die Chinesen eben das sogar erwarten und weil sie mit der Informationsmenge auch umgehen können. Mhm. Das liegt auch daran, weil sie halt schon immer in China sind und das einfach gewohnt sind. Ja? Und genau.
Ja, ist ganz, ganz spannend. Also ich habe mal mit einem meiner Klienten in China zusammengesessen und der sagte zu mir auch, was sie in China an dem deutschen Straßenverkehr bewundern, ist, wie diszipliniert, sortiert und wohlorganisiert das Ganze hier abläuft im Vergleich zu dem, was in China auf den Straßen passiert. Ich denke mal, das deutet ja genau in die Richtung, die du gerade angesprochen hast.
Ja, vollkommen, das ist genau der Punkt.
Okay, gut. Wir haben jetzt über Usability gesprochen, relativ viel. Es gibt ja neben Usability, du definierst sie jetzt genauso wie ich, relativ dicht an der ISO 9241-110. Das ist ja einfach so die internationale Norm, in der Usability definiert wird. Es gibt ja auch noch dann die Definition für User Experience. So die emotionale Komponente der Interaktion. Mag ich es nicht, fühle ich mich wieder gespiegelt, finde ich mich wieder. Gibt es auch dort der User Experience interkulturelle Unterschiede?
Ja, ganz klar ja. die Unterschiede resultieren natürlich aus der, also gerade was Usability oder das Benutzererlebnis eben betrifft, ist ja mehr als das Usability, ja. Und Usability bezieht sich eher auf die Gebrauchstauglichkeit während der Interaktion mit dem System. Und die User Experience bezieht sich ja auch auf das davor und das danach. Also eigentlich auf alles. Das heißt, die Zufriedenheit, die bei der Gebrauchstauglichkeit oder Zufriedenstellung, die bei der Gebrauchstauglichkeit erfahren wird, wird ergänzt um die Erfahrungen des Benutzers, bevor er sich mit dem interaktiven System beschäftigt und auch danach. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass gerade im kulturellen Kontext, also unabhängig davon, ob man sich jetzt mit einem interaktiven System beschäftigt in einer anderen Kultur, wenn man da hingeht in eine andere Kultur, dann hat man einfach ganz andere Erfahrungen, ganz andere Eindrücke, gerade wie gerade geschildert im Straßenverkehr beispielsweise in China. Und das führt alles dazu, dass diese User Experience, das Benutzererlebnis, sozusagen das Benutzererleben mit diesem interaktiven System auch stark, ganz stark kulturell beeinflusst wird. Und das spielen alle diese Aspekte, die ich am Anfang schon mal kurz angesprochen habe, wie Werte, Rituale, symbolisches, soziales Verhalten, eine Rolle. Und beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel nach China geht, oder jetzt machen wir mal in Japan einfach mal ein anderes Beispiel, aber bleiben wir beim Navigationsgerät, in einem Navigationsgerät Store Shop in Japan. Wenn man da reingeht und sich ein Navigationssystem kaufen möchte, dann wird man erstmal, also als Deutscher, erschlagen von unzählig vielen Informationen, die um dieses Navigationsgerät herum sind, sodass man als Deutscher dieses Navigationsgerät erstmal gar nicht als solches identifiziert. Das ist aber eben, weil asiatische Kulturen eben holistisch denken, nicht analytisch wie wir. Also wir versuchen herzugehen und Versuch mit einem Aquarium gegeben. Wir versuchen sozusagen den größten, dicksten Fisch möglichst schnell zu identifizieren, der in dem Aquarium schwimmt. Aber die anderen 20 Fische nehmen wir gar nicht wahr. Erst recht nicht, wie viele Steine drin sind und wie viele Pflanzen und so weiter. Während Asiati, da gibt es Untersuchungen dazu, die einfach asiatische Denken oder Denkmuster eher holistisch angelegt ist und eher möglichst in einem möglichst kurzen Zeitraum möglichst viel Informationen aufnehmen können. Und genau deshalb ist auch zum Beispiel der japanische Store so aufgebaut, dass eben alle Informationen, die irgendwie die Unsicherheit von Chinesen, Japanern vermindern könnte, vorhanden sind. Auf einen Schlag. Und das zum Beispiel ist die User Experience. Wenn jetzt zum Beispiel dieser, oder würde auf die User Experience auswirken, wenn zum Beispiel dieser japanische Navigationskäufer in einen deutschen Markt gehen würde, dann würde sich der erstmal sehr unwohl fühlen. Weil einfach die Information nicht da ist. Da steht, bei uns in den Stores ist es ja so, dass praktisch alle Meter ein einziges Navigationsgerät ausgestellt wird und dazwischen mindestens 70 Zentimeter Platz ist. So ungefähr, jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Aber das wäre dem Japaner viel zu wenig. Der würde dann einfach die nötige Information gar nicht bekommen. Und da fühlt er sich also unwohl. Das heißt, das ist vor dem Kauf. Also jetzt haben wir schon nur den vor dem Kauf gemacht, ich habe schon 5 Minuten gesprochen, wo man zeigen kann, dass die User Experience schon kulturell unterschiedlich sein muss.
Mhm. Ja, ich finde es ein spannendes Thema. Vielleicht auch nochmal für meine Hörer, wenn wir jetzt immer sagen, die Chinesen oder in China, in Japan ist das so, in Deutschland ist das so. Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Menschen jeweils einzeln ganz unterschiedlich sein können und dass wenn man einen konkreten Menschen in einer konkreten Kultur trifft, man jetzt nicht auf eine Gesamtkultur schließen kann oder umgekehrt. Man kann von der Gesamtkultur natürlich nicht auf einzelne Menschen schließen. Es ist für uns, die wir aber Produkte für größere Nutzergruppen herstellen, für Hunderte, Tausende oder Zehntausende von Menschen, extrem hilfreich, mit den Stereotypen zu arbeiten und daran halt eben anhand dieser Stereotypen rauszuarbeiten, in welche Richtung müssen wir denn eigentlich Technologie und die Interaktion mit Technologie optimieren, damit sie in dem lokalen Markt einen entsprechenden Wert darstellt. Das wollte ich nur mal so als kurze Fußnote reingeben, damit da keine Missverständnisse auftauchen.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Also kann ich ja nur unterstreichen und tatsächlich habe ich meiner Dissertation schon drüber nachgedacht, 2011, damals, wie man das verhindern kann, eben genauso stereotypisch denken zu müssen, weil das ist ja, was wir jetzt angesprochen haben, das waren ja Vergleiche sozusagen auf internationaler Ebene. Jetzt haben wir immer von interkulturellem User Interface Design gesprochen, sieht man also schon, interkulturell heißt wesentlich mehr als nur international. Das können Regionalgruppen sein, es können unterschiedliche Autofahrer sein, beispielsweise, wenn man mal im Automotive-Bereich bleibt. Es gibt sicherlich kulturelle Unterschiede, letztendlich sogar zwischen Daimler-Fahrern und BMW-Fahrern, um jetzt einmal dieses Beispiel zu nennen, oder zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft und so weiter. Und das heißt, es sind da immer interkulturelle Unterschiede, also die halt berücksichtigt werden können und auch müssen. Und die aktuelle Forschung geht auch, also, oder es hat ja, vielleicht das noch kurz zu sagen, es hat ja immer, es gibt ja Beschreibungsmöglichkeit dieser kulturellen Unterschiede im Forschungsbereich, zum Beispiel anhand von kulturellen Dimensionen. Und diese kulturellen Dimensionen beschreiben sozusagen die Verhaltensmuster der Menschen in diesen bestimmten Gruppen oder in den bestimmten Kulturen und damit ihre Verhaltensweisen. Und die kann man dann vergleichen, sogar quantitativ sozusagen, aber auch eben, wie du gesagt hast, eben eher stereotypisch. Und um das zu vermeiden, könnte man künftig adaptive Systeme entwickeln, die dann nicht mehr basierend auf Modellen von diesen kulturellen Beschreibungen arbeiten, sondern basierend auf wirklich der Interaktionsverhalten, dem Interaktionsverhalten des Benutzers mit dem System und sich darauf anpassen. Dann sind die ganzen kulturellen Parameter einerseits mit berücksichtigt, aber eben alle Stereotypen entfernt. Also das wäre mein Traum, dahin zu kommen. Aber solange wir halt die Modelle noch nicht so ausgereift vorliegen haben, müssen wir halt noch so arbeiten, wie wir es bisher besprochen hatten.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich habe gerade einen Klienten aus Afrika, der für den afrikanischen Markt ein Auto von mir konzeptioniert haben möchte, eine HMI. Und das ist eine ganz besondere Challenge, weil wir viel über die Kulturen in Asien, in auch Südamerika, USA, da findet man ordentlich was. Und wenn man dann so in den, ich sag's mal, den Großmeister der interkulturellen Denke, den beim Gerd Hofstede reinschaut, Afrika hat der auch nicht so richtig auf dem Radarschirm gehabt. Das wird eine sehr, sehr spannende Challenge werden. Gut, nochmal konkrete Frage. Wir haben ja solche Phänomene wie Windows, wie Android, wie Apple. Wir haben so Apps, die weltweit funktionieren, die von vielen Menschen genutzt werden. Und es gibt ja innerhalb dieser Apps, eben auch bei Windows zum Beispiel, auch in dem Betriebssystem oder in der Oberfläche, international kaum Anpassungen. Sondern die gehen ja davon aus, die haben so eine große Marktmacht. Ein Apple-User-Interface sieht immer aus wie ein Apple-User-Interface, ob ich jetzt in China bin, in Japan, in Südamerika oder in den USA. Und unsere gemeinsame Bekannte, die Kerstin Röse, hat ja schon früh, so im Jahr 2000, eine Studie gemacht, wo sie festgestellt hat, dass bestimmte Windows-Parameter, bestimmte Parameter aus diesem User-Interface, was Windows einem bereitstellt, die Wahrnehmung in allen Kulturen gleichermaßen beeinflusst. Wie siehst denn du das? Ist eigentlich interkulturell, du hast es am Anfang schon gesagt, so in Notsituationen hat man es dann häufig doch. Aber wenn wir jetzt nochmal 10, 15 Jahre vorausdenken, ist denn die normative Kraft von Windows, Android, Apple, Facebook und so weiter nicht so groß, dass wir am Ende gar keine kulturellen Unterschiede mehr haben?
Also grundsätzlich denke ich, dass das im Moment noch zieht, also wichtig ist oder Einfluss hat, ja, so ist es, dass Windows, Android, Apple und so weiter noch Einfluss haben. Also das heißt, die Style Guides, die jetzt diese Firmen praktisch schreiben und die Systeme, die sie entwerfen, haben momentan noch Einfluss auf die Prägung, sodass also praktisch Chinesen halt beispielsweise auch einfach Apple verwenden und sich da anpassen. Aber mit zunehmender Internationalisierungs- und Lokalisierungskompetenz sowohl bei diesen großen Firmen als auch überall, werden, glaube ich, diese interkulturellen Aspekte doch mit der Zeit mehr zu einem, noch mehr zu einem Erfolgsfaktor. Oder anders ausgedrückt, die Architekturen, die momentan in diesen Systemen verbaut sind, werden offener werden künftig. Weil, und das ist, denke ich mal, nicht einmal unbedingt dem interkulturellen Awareness geschuldet oder so, sondern einfach dem Wettbewerbsdruck. Derjenige, der sich nämlich langfristig besser an diese kulturellen Anforderungen anpassen kann, mit seinem Produkt, wie auch immer, langfristig, der wird deshalb überleben, weil die grundsätzliche Prägung der Benutzer ja immer wieder durchschlägt, insbesondere in Situationen, Gefahrensituationen, wie ich schon gesagt habe, oder in kritischen Interaktionssituationen. Und dann wird diese Marke überleben, die das am besten bedient. Und da diese Marken groß genug sind, um da ein bisschen Geld zu investieren, da habe ich den Eindruck, dass die, oder denke ich mir, dass die in Zukunft einfach mit einfachsten Mitteln letztendlich ihre Systemarchitekturen bisschen aufbohren, um dann weitere kulturelle Parameter mit zu berücksichtigen. Also ich glaube weniger, die Prägung der mentale Modelle der Benutzer in der Welt sozusagen langfristig vorangetrieben wird, als umgekehrt. Okay. Und das liegt auch meines Erachtens daran, dass wir, wie man sieht, jetzt zum Beispiel, bleiben wir wieder im Automotive-Kontext, ich bin einfach da so stark verhaftet momentan und da tut sich aber auch momentan sehr viel, also gerade was man, wenn man zum Beispiel das autonome Fahren anschaut, man überlegt sich jetzt an allen Ecken und Enden, wie man diese autonomen Fahrzeuge sozusagen so baut, dass der Benutzer eben möglichst wenig belastet wird. Wir hatten ja gemeinsam auch einen Auftritt sozusagen oder eine Konferenz besucht in Amerika hinsichtlich dessen. Und da ist es einfach so, das Wichtigste ist, dass der Benutzer im Vordergrund steht, die Safety des Benutzers im Vordergrund steht und dass das Auto alles das macht, was der Benutzer braucht. Und das ist natürlich sehr stark wieder kulturspezifisch. Und wenn sich die, wenn sie, und das, daher werden diese Systemarchitekturen immer mehr diese Aspekte mit berücksichtigen müssen. Das wird gar nicht anders gehen. Und der sozusagen sich da am besten anpasst, der wird überleben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, also finde ich jetzt sehr spannend. Also du vertrittst die These, dass die Tech-Giganten und auch die Autohersteller lokal adaptieren werden, ihre einzelnen Varianten, ihre Versionen auf die lokalen Märkte bringen werden und damit dann halt eben dieser globalen Vereinheitlichung des Denkens der mentalen Modelle, dass das nicht passieren wird.
Dass sie dem entgegenwirken, genau, und das auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird. Und das heißt also, alle dann sozusagen möglichst gut anpassen an die lokale, an die Zielgruppe, um eben im Wettbewerb aufrecht zu bleiben, also den Wettbewerb zu überleben letztendlich. Und dadurch wird es so sein. Ja, gehe ich ganz stark davon aus. Ich habe auch dazu immer Anfragen immer wieder jetzt. Und das war vor 10 Jahren war es noch nicht so. Also da hat man gesagt, ja gut, Usability, wichtiges Thema. Und jetzt hat irgendwann mal UX so ein bisschen etabliert als Hyper, wie sagt man, als Trend letztendlich oder auch der Name UX ist überall in aller Munde und es zieht so richtig los. Und jetzt kommt, um sich dann abzugrenzen von den Wettbewerbern im UX-Bereich beispielsweise, eben auch diese Lokalisierung mit dazu.
Okay, super spannend. Damit hast du eigentlich meine letzte Frage auch schon beantwortet. Was sind die nächsten Themen? Was kommt auf uns zu in dem Bereich? Wo siehst du im Moment die Zukunft der internationalen interkulturellen Usability und User Experience?
Was für mich ist wichtig, dass das ein bisschen systematischer abläuft. Also 1990 gab es ja fast gar nichts dazu. Da gab es ein paar Leute, die sich überhaupt Gedanken gemacht haben, dass es unterschiedliche Sprachen gibt und so weiter. 2000 waren dann wesentlich mehr unterwegs in dem Gebiet. Da hatten wir uns ja auch dann in dem Kontext auch schon getroffen, weil wir waren auch sehr früh dabei in der Thematik. Und 2010 gab es dann mehr so Theorien zu den Themen, wie zum Beispiel Usability Testing in verschiedenen Kulturen einzusetzen ist und so weiter. Und bis hin eben jetzt 2020, wo man langsam versucht, Modelle zu finden, um diese interkulturellen Unterschiede ja systematisch mit zu berücksichtigen. Und dazu gehören auch die Prozesse. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, und dass die Prozesse, sowohl die UX-Prozesse oder HCD-Prozesse, also Human-Centered Design-Prozesse, um möglichst den Benutzer in den Mittelpunkt zu stellen, den kompletten User, also Nutzungskontext abzudecken, auch die kulturellen Aspekte abzudecken, eben anständige, systematische Prozesse in die Organisationen zu bringen. Es gab ja es gibt die 210, also 9241, ISO 9241 210, die beschreibt, welche wichtigen Status oder Aktivitäten gemacht werden müssen, um zu einem guten UX-Design zu kommen oder zu einem guten User-Interface zu kommen. Und die 220er, also der Teil 220, beschreibt halt ganz exakt die Prozesse, die dafür notwendig sind. Also nicht nur oberflächlich, sondern wirklich im Detail. Und diese Detailinformationen sind für die Organisationen sehr wichtig, die sich mit dem Thema beschäftigen, um letztendlich hier systematisch und produktiv zum Ziel zu gelangen. Das ist die, und im interkulturellen Kontext spielt hier diese Berücksichtigung der kulturellen Aspekte eine Rolle. Das heißt also, innerhalb der Nutzungskontextanalyse müssen hier diese Bereiche mit berücksichtigt werden. Und von daher denke ich, wird es in Zukunft so sein, das sieht man jetzt an den Anfragen auch und an den Keynotes, die gegeben werden zu dem Thema mittlerweile, dass es immer mehr eine Rolle spielt.
Gut, wunderbar. Rüdiger, ich kann es kaum glauben, unsere Zeit ist rum. Wir haben hier schon viele, viele Minuten miteinander gesprochen. Mir kommt es vor, als ob wir gerade erst an der Oberfläche gekratzt haben. Zum Abschluss bei mir immer die Frage an meine Interviewgäste. Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendwas mitgeben, noch ein Nugget mitgeben, irgendein Learning, irgendetwas, was du ihnen schenken kannst für die Zeit nach dem Podcast?
Ja, also was ich sicherlich mitgeben kann und was sicherlich jedem nützt, ist einfach vielleicht ein Tipp, und zwar hinsichtlich der Offenheit anderer Kulturen. Der erste Schritt ist einfach die Awareness und einfach offen sein dafür, den Nutzungskontext auch hinsichtlich anderer Kulturen zu untersuchen. Das, glaube ich, das ist das Entscheidende und der Startpunkt und für alles Weitere in diesem Bereich.
Okay, perfekt. Lieber Rüdiger, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier auch dein Wissen für meine Zuhörer zugänglich gemacht hast. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal wieder richtig viel was gelernt dabei. Also nochmal ganz herzlichen Dank an dich.
Ich danke dir recht herzlich für die Einladung und für das super Gespräch. Danke dir.
Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.